Euch allen einen guten Morgen. Ich möchte euch bitten, nach Möglichkeit noch einmal aufzustehen, wenn ich uns den heutigen Predigttext lese. Wir sind in Apostelgeschichte 7. Der Stephanus steht vor dem Hohen Rat. Man hat ihn angeklagt und er verteidigt sich. Ich lese uns Apostelgeschichte 7 ab Vers 44. Es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste, wie der es angeordnet hatte, der zu Mose redete, dass er sie machen sollte nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Diese Stiftshütte übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das Land, das die Heiden innehatten, die Gott vertrieb vor dem Angesicht unserer Väter bis zur Zeit Davids. Der fand Gnade bei Gott und bat darum, dass er eine Stätte finden möge für das Haus Jakob. Salomo aber baute Gott ein Haus. Aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarken mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt's nicht gehalten. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Lasst uns beten. Herr Jesus, der erste Märtyrer, Stephanus, von dem wir erfahren, dass er hier für dich stirbt. Wir möchten dich bitten, dass du uns diese Rede des Stephanus kurz vor seinem Tod heute Morgen aufschließt, dass wir verstehen, was du uns hier sagen möchtest. Wir rechnen mit deiner heiligen Gegenwart. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Das war die Anschuldigung gewesen an Stephanus in Apostelgeschichte Kapitel 6. Da heißt es: Sie brachten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf, traten herzu, ergriffen den Stephanus, führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sprachen: Dieser Mensch hört nicht auf zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören: Dieser Jesus von Nazareth wird diese Stätte zerstören. Es geht um den Tempel. Es geht um den Tempel, das Heiligtum Gottes, den Wohnort Gottes. Und der Vorwurf ist: Du, Stephanus, bist gegen den Ort, wo wir gewohnt sind, Gott zu begegnen. Das ist doch der Ort, wo sich Gott finden lässt. Wie kannst du etwas gegen diesen Ort sagen? Ihr erinnert euch, das war schon der Vorwurf an Jesus, der Vorwurf bei Jesus. Genau derselbe Vorwurf, der hier auch im Text nochmal genannt wird: Reißt diesen Tempel ab. Und in 3 Tagen werde ich ihn wieder auferbauen, hat Jesus gesagt. Es geht um das Herz der Gottesbegegnung Israels. Wie kannst du da dagegen sein? Wo ist denn Gott zu finden? Wo begegne ich Gott? Und das soll heute Morgen das Thema sein. Wo ist Gott zu finden? Darauf geht der Stephanus hier ein. Ein erster Punkt: Gott kann man auf der Erde begegnen. Da heißt es in Vers 44, es hatten unsere Väter die Stiftshütte in der Wüste. Ja, da hatte Gott geboten, ein Zelt der Begegnung, das, so kann man Stiftshütte auch übersetzen, zu bauen. Befehl an Mose, bau das. Sie haben es ganz prächtig gemacht und es war ein Zelt der Begegnung mit Opfern, damit die Sünde bedeckt wird, mit Gebet, mit Räucheropfern. Die Gebete steigen zu Gott auf und man ging dorthin, um Gott zu begegnen. Da gab es Priester, die einen vor Gott gestellt haben, die Verbindung hergestellt haben. Man war sich klar, wenn ich Gott begegnen will, dann gehe ich zur Stiftshütte. Es blieb nicht bei der Stiftshütte. Da heißt es in Vers 45, diese Stiftshütte übernahmen unsere Väter und brachten sie mit Josua in das Land, das die Heide innen hatten, die Gott vertrieb vor dem Angesicht unserer Väter bis zur Zeit Davids. Der fand Gnade bei Gott, also dieser David, und bat darum, dass er eine Stätte finden möge für das Haus Jakob. Der David hat das Empfinden, so ein transportables Heiligtum, das durch die Wüste zieht, das ist nicht mehr zeitgemäß. Nehmen wir mal diesen heute so bekannten Ausdruck. Das ist nicht mehr dran heute. Wir brauchen eine neue Art, Gott zu begegnen, was das Gebäude angeht. Und viele von uns wissen auch, der David war nicht würdig, diesen Tempel zu bauen. Denn er hatte zu viel Blut an seinen Händen durch die vielen Kriege, die er geführt hat. Gott hat gesagt, nein, nicht du, sondern dein Sohn Salomo soll das Haus bauen, in dem mein Name, der Name Gottes, in dem ich wohne. Salomo aber baute ihm ein Haus. So haben wir die Stiftshütte und den Tempel mit ganz offiziellem Gottesdienst. Das ist die eine Seite. Da war man sich sicher, da gehe ich hin, wenn ich Gott begegnen will. Da wohnt Gott. Vielleicht kommt euch das auch so ein bisschen formal vor, wenn man das im Alten Testament liest, mit Priester und Opfer und Bräuchen und Bestimmungen und Gesetzen und alles, was darum dazugehört. Hier steht auch in unserem Text, das hat Gott angeordnet. Wie die Stiftshütte aussehen sollte, Vers 44, das kam nach einem Vorbild, nach einem Plan, den Gott im Himmel hatte. Das ist die Art der Gottesbegegnung, die er selbst vorgeschrieben hatte. Das vergisst man allzu leicht. Es gab Zeiten in meinem Leben, da war mir Kirche, ich komme ursprünglich aus der katholischen Kirche, viel zu formell. In Formen verhaftet, bis hin in Formen erstarrt. Vielleicht ging euch das aber auch schon in der einen oder anderen Freikirche so, dass du eine bestimmte Form des Gottesdienstes hast und vor lauter Formen hast du den Eindruck, ich begegne Gott gar nicht mehr. Ich stelle mal eine steile These auf. Das liegt nicht an der Form, sondern das liegt an mir. Das liegt an mir. Gottesdienst braucht eine Form. Und wenn selbst die Form, die Gott hier in der Bibel angeordnet hat, zu formell werden kann, dann muss ich mich hinterfragen, woran liegt es denn? Mit welcher Haltung gehe ich in einen Gottesdienst? Ihr glaubt gar nicht, an was ich mich in einem Gottesdienst alles stören kann. Ihr vielleicht auch. Du störst dich an der Frisur des Predigers und an der Tapete an der Wand und an den Liedern, die heute gesungen werden. Und ja, gibt so vieles. Und das, was der heute Morgen da auch noch sagt. Und plötzlich begegnest du Jesus nicht mehr, weil du voll innerer Kritik bist. Es gab in dieser Stiftshütte, und ich denke auch im Tempel, diesen formalen, offiziellen Teil, und es gab einen ganz persönlichen Teil. Da ist ein wunderbares Beispiel im Alten Testament, die Hanna, 1. Samuel, Kapitel 1. Das ist eine Frau, die hat großes Leid, denn sie ist kinderlos. Da heißt es in 1. Samuel 1, Hanna stand auf, Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und als sie lange betete vor dem Herrn, achtete Eli, das ist der Hohepriester damals, auf ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie wäre betrunken, und sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine traurige Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Da ist der Hohepriester Israels und der ist offenbar in seiner eigenen Sünde, aber auch in diesen ganzen Formen des Gottesdienstes so erstarrt, dass er gar nicht mehr merkt, wie ein Mensch in sein Heiligtum, dem er vorsteht, kommt und persönlich mit Gott redet. Formen sind hilfreich und sie können einem sogar im Weg stehen. Formen können das geistliche Leben ersetzen. Gott möchte einen geregelten Ablauf eines Gottesdienstes, ja, und er möchte Platz zur persönlichen Begegnung mit ihm. Da. Für mich ist die Hanna vorbildlich. Sie geht dorthin und schüttet Gott ihr Herz aus. Neben der offiziellen Stiftshütte und später Tempel gab es noch etwas anderes im Alten Testament. Da gab es ein weiteres Zelt, das wird auch Stiftshütte oder Zelt der Begegnung genannt. Und da lesen wir in 2. Mose 33 Folgendes. Mose nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen, das ist Gott ist gegenwärtig, heißt das. Und der Herr redete mit Mose. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte Mose ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht vom Innern dieses Zeltes. Das ist einmal faszinierend, wie in aller dieser Form und Förmlichkeit bei Mose eine ganz persönliche Gottesbegegnung für ihn möglich ist, aber auch für das Volk Israel. Es ist mir auch aufgefallen, wie hier der Mose zum Zelt geht, weil dort Gottes Begegnung ist und die anderen wissen das. Die anderen wissen das. Ich bin der festen Überzeugung, das ist gar nicht die offizielle Stiftshütte, um die es hier geht, sondern das ist ein persönliches Zelt der Begegnung und auch das bekommen die Menschen mit. Dort ist Gott zu finden. Dort kannst du hingehen und dort wird dir Gott begegnen. Weiß jeder von uns, die wir heute Morgen hier sind, in welches Zelt der Begegnung ich gehe, zusammen mit anderen Christen, egal ob es mir gut geht oder nicht gut geht, um Gott zu begegnen. Wenn es mir nicht gut geht, sei es, dass ich erschöpft bin, sei es, dass ich deprimiert bin in der Finsternis, was immer auch, dann ertappe ich mich, wie ich mich verleiten lasse, statt ins Haus Gottes hinzugehen und auch in eure Gemeinschaft zu gehen, zu Hause zu bleiben, in die andere Richtung zu gehen. Ich habe hier in der Gemeinde zwei Vorbilder, die haben mir das, ich darf das sagen, am vergangenen Donnerstag mal wieder vorgemacht. Da waren Eberhard und Martha, das für mich zumindest greifbar zum ersten Mal wieder hier in der Gemeinde nach dem Todesfall. Und sie sind selbstverständlich abends in die Bibelstunde gekommen. Wo begegne ich Gott? Finde ich diese Gottesbegegnung in der Gemeinde, dann wird es mich da auch wirklich hindrängen. Und ich möchte jeden auffordern, mach diese Erfahrung. Gerade wenn wenn der Teufel dich abhalten will in der jeweiligen Situation, weiter zu Geschwistern zu gehen und dich zurückzuziehen, dann geh gerade in die Gemeinde, in die Gemeinschaft der Kinder Gottes und erlebe Jesus. Für die Zuhörer des Stephanus war klar, wo Gott zu finden ist. Tempel. Sie hatten noch nicht gemerkt, dass sich etwas verändert hat. Sie hatten aber offenbar auch nicht mehr im Blick, dass schon im Alten Testament Gott gewisse Einschränkungen macht bezüglich der Funktion dieses Gotteshauses. Ich lese uns, was Stephanus hier weiter sagt, und er zitiert hier Altes Testament. Da heißt es ab Vers 48, der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ein Haus für Gott bauen. Nehmen wir unser kleines Gemeindehaus. Das passt nur sehr, sehr schlecht zu dieser Größe Gottes. Wie soll das passen? Gott ist so groß und er hat doch alles geschaffen. Und nun nehme ich aus dem, was Gott geschaffen hat, etwas und versuche ihm ein Haus zu bauen. Ich hatte das Glück, auf meinen Reisen so manche gewaltige Kirche zu sehen. Auch näher zu sehen und zu studieren. Das ist immer noch ein ganz, ganz liebes Hobby, zum Teil Beruf. Und es gibt wunderbare Kirchen, die von der Größe Gottes erzählen. Im März diesen Jahres waren wir in Istanbul mit einer Studentengruppe der Universität Tübingen. Das waren einige wenige Christen, viele eher Namenschristen und dann aber auch noch zwei muslimische Frauen. Und dann besuchst du verschiedene Gebäude. Istanbul hat sehr viel Sehenswertes. Und es gab einen Moment, da fuhr für die meisten der Kopf nach hinten. Und sie haben nach oben geschaut und gestaunt. Und das ist die Kirche der Heiligen Weisheit, die Hagia Sophia. Da kommst du durch den Eingang. Und wenn du da reinkommst, es geht einfach steil nach oben. Der Blick, so groß ist Gott, wird dadurch ausgedrückt. So groß ist Gott. Sehr, sehr eindrücklich. Wärmstens empfohlen, wenn ihr mal in Istanbul sein solltet. Schaut euch da den Versuch an, die Größe Gottes ein wenig wiederzugeben. All das steht hier, ist aber nichts im Vergleich zu der Größe Gottes. Das kann ein Gebäude nicht fassen, nicht wiedergeben. Wir versuchen es, und das ist gut. Aber diese Größe Gottes ist nicht in den Griff zu bekommen. Hier ist die Rede von Gott, dem Höchsten, oder Luther übersetzt an der Stelle der Allerhöchste, der Allerhöchste. Es heißt in Psalm 78, Vers 35, sie dachten daran, dass Gott ihr Fels ist, Gott der Höchste, ihr Erlöser. Diese Größe Gottes, die ein Gebäude nicht fassen kann und die wir mit unseren Sinnen nicht fassen können, das ist auch ein Fundament. So groß ist Gott. In Psalm 47 schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall, denn der Herr, der Allerhöchste, ist heilig, ein großer König über die ganze Erde. Er beugt die Völker unter uns und Völkerschaften unter unseren Füßen. Gott, der Höchste, ist auch gewaltig und er ist heilig. Und wenn ich ihn in seiner Schönheit schon nicht fassen kann, in seiner Heiligkeit und Gewalt und Allmacht noch viel weniger. Mir geht es an der Stelle dann oft so, dass ich Mühe habe mit manchem, was Gott tut oder auch nicht tut. Warum lässt Gott das zu? Warum greift Gott hier nicht ein? Es ist sehr, sehr schwierig, mit meinen beschränkten Gedanken diese Größe und Allmacht Gottes, gerade wenn es auch sein Wirken jetzt und hier und heute angeht, eigentlich muss ich sagen, auch nur zu kratzen in meiner Erkenntnis. Es ist so schwierig, die Gedanken Gottes, noch einmal der Ausdruck, in den Griff zu bekommen, zu begreifen. Paulus schreibt, im Römerbrief, im 11. Kapitel, ab Vers 33, Luther überschreibt es, Lob, Preis der Wunderwege Gottes. O, welch eine Tiefe des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wie will ich diesen Gott erfassen? In seiner Größe. Was ich bei Stephanus, und da will ich nächstes Mal noch mehr dazu sagen, in der nächsten Predigt, kommenden Sonntag, was ich bei Stephanus nicht finde, an der Stelle, das ist Unverständnis für Gott. Aber was ich bei ihm finde, ist, er nennt ihn den Allerhöchsten. Es ist ein Punkt, warum ein Haus, ein Gemeindehaus, eine Kirche, Gott nur ungenügend, sagen wir, beheimaten kann und ehren kann. Es ist noch ein anderer Punkt, und den sagt der Stephanus seinen Zuhörern auch, Vers 51, ihr Halsstarken mit verstockten Herzen und tauben Ohren, in einer Gemeinde, um Gott hier bei uns zu Hause zu haben, das stören wir. Obwohl wir Vergebung durch Jesus haben, obwohl wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu, obwohl wir in der Nachfolge Christi stehen, obwohl wir von Gott geheiligt werden, bleibe ich immer in gewisser Weise ein Störfaktor. Ich passe nur ungenügend zum heiligen Gott. Am tiefsten, so mein Eindruck, erfasst das der Jesaja. Da schreibt er in Jesaja 6, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Einer der Seraphim rief zum anderen und sprach, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen mit meinen Augen. Die Zuhörer des Stephanus waren sich so sicher, Gott wohnt doch hier bei uns. Tempel, Jerusalem. Wie hat Jesus diesen Tempel bezeichnet? Räuberhöhle. Ihr habt das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht. Ihr, die ihr euch für so fromm haltet. Ich glaube, dass da gut diese Größe Gottes deutlich wird, dass der heilige Gott vom Himmel herabkommt und unter den Menschen wohnt, was das eigentlich bedeutet. Genauso wie Gott zur Zeit des Tempels viel, viel, viel Geduld hatte, so hat er doch heute auch viel, viel, viel Geduld mit uns. Ich finde das so faszinierend, dass Gott auch an der Stelle mit uns, die wir heute Morgen hier sind, nicht aufgibt, sondern er sucht unsere Gegenwart und wir können seine Gegenwart suchen und finden. Er heiligt uns, dass das passt. Und auf dem Wege möchte ich weitergehen. Wo ist Gott? Jesus sagt in Matthäus 18, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist die Zusage Jesu. Er gibt das nicht auf. Was hat er bei der Räuberhöhle gemacht? So wohlgefühlt hat er sich dort nicht, aber er hat wirklich sauber gemacht. Er hat die Händler und Geldwechsler zum Beispiel hinausgetrieben, die da gestört haben. Groß reine machen in der Gemeinde ist nicht nur dran, was unser Haus hier angeht, sondern immer wieder auch im Leben des Einzelnen und auch unserer Gemeinschaft. Sie waren sich so sicher, Sie wissen, wo Gott zu finden ist. Und deshalb heißt mein letzter Punkt, ihr wisst, wo Gott zu finden ist. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren. Ihr widersteht dem Heiligen Geist. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, Gott zu finden, aber sie sind verstockt, taub und sie widerstreben. Meine Lieben, wenn einer von uns in dieser Haltung sein Leben zurzeit führt, das kann geändert werden. Das ist die Chance, die Gott gibt. Für mich ist dieser Text eine Warnung. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Erst die Propheten geschickt, dann den Sohn geschickt. Wir haben das sehr eindrücklich gehört in dem Gleichnis, in der Textlesung vorhin aus Matthäus 21. Da heißt es, nachdem er ein Weinbergbesitzer, mehrere Boten geschickt hatte und sie mit denen gar nicht gut umgegangen sind, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jetzt schicke ich meinen eigenen Sohn. Also den müssen sie doch achten, oder? Ich habe mir überlegt, wie viele Menschen Gott mir in den knapp 50 Jahren, die ich jetzt auf dieser Erde bin, geschickt habe. Vielleicht war sogar der ein oder andere Prophet da, der im Namen Gottes zu mir geredet hat. Bin mir sicher, dass der ein oder andere dabei war. Wie viele Menschen hat Gott dir und mir schon geschickt? Wie viele? Und dann hat er seinen Sohn geschickt. Viele von uns sind diesem Jesus begegnet. Jesus ist in dein Leben getreten. Wir haben ihn zum Herrn und Heiland unseres Lebens gemacht. Wir haben ihm unser Leben gegeben. Es ist so eine wunderbare Gnade Gottes, Jesus zu kennen. Wir wissen, wo Gott zu finden ist. Wir wissen, wo er zu finden ist. Jesus sagt, das eine sind die Boten. Das zweite ist das Wort Gottes. Vers 53, ihr habt das Gesetz empfangen. Wieso sagt der Stephanus das an der Stelle? Ihr habt das Gesetz empfangen, das ist Ihnen doch klar, oder? Da berufen Sie sich ja ständig drauf. Ja, Sie haben dieses Gesetz empfangen, aber Sie haben daraus nicht gelernt, wie Sie leben können. Und Sie haben daraus offenbar nicht gelernt, wie Gott ist. Ich würde am liebsten jetzt fragen, wer hat die Bibel schon 10-mal ganz durchgelesen? Aber das lassen wir mal, diese Fragen. Ich weiß nämlich selber nicht, wie oft ich die Bibel schon gelesen habe. Aber ich habe schon viel in der Bibel gelesen. Ihr habt schon viel in der Bibel gelesen. Ich glaube, wir haben, wenn man nimmt, wie wunderbar Gottes Wort ist, alle, die wir hier heute Morgen sind, zu wenig das gewürdigt und zu wenig gelesen. Wir haben wunderbar dieses Wort, wir können es in Freiheit lesen, es ist nicht gefährlich, wir bekommen Erklärungen und. Aber es kann passieren, dass es uns genauso geht wie den Zuhörern des Stephanus, dass wir Gott nicht wirklich erkannt haben. Dass wir immer noch nicht wissen, wo Gott zu finden ist. Meine Lieben, ich bin sehr, sehr froh, dass ich bei vielen von euch weiß, dass das nicht zutrifft, was ich jetzt gesagt habe. Das ist für mich ein Trost. Aber auch im Kleinen, und das beziehe ich auch auf mein eigenes Leben, habe ich manches an Gott noch nicht erkannt, was ich hier im Wort Gottes finden könnte. Jesus sagt, über Jesus heißt es in Johannes 1, er wurde Mensch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigartigen Sohnes vom Vater. Das sieht man, wenn man diese Bibel liest. Herrlichkeit, so herrlich ist Gott. Und dann geht es weiter in Johannes 1. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzigartige, der selbst Gott ist und der in des Vaters Schoß ist, der hat uns Gott verkündigt. Hier möchte ich Gott suchen. Und ein letzter Punkt. Ihr wisst, wo Gott zu finden ist. Ihr habt das Gesetz empfangen und habt's nicht gehalten. Habt's nicht gehalten. Sie hätten in diesem Wort Gottes, in diesem Gesetz Gottes, Leben finden können. Leben finden können. Sie hätten es tun können, mit aller Schwäche, die wir Menschen haben, und mit aller Hilfe Gottes, der dem hilft, seine Gebote zu halten, der sich an ihn wendet. Und in diesem Erleben, Gott handelt in meinem Menschen und er hilft mir, seine Gebote umzusetzen, da hätten sie Gott gefunden. Es heißt in 5. Mose 30, Kapitel 16, wenn du gehorchst den Geboten des Herrn, deines Gottes, die ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst, so wirst du leben. Das ist wahres, ewiges Leben. Da hätten sie Gott gefunden, hätten sie Gott finden können. Das, was ich euch heute Morgen vorgelegt habe, hier aus diesem Text, das ist das große Angebot Gottes. Da ist der Heilige, der große Gott. Da ist Gemeinde, wo Gott zu finden ist, wo Gottes Begegnung möglich ist. Da ist Leben mit ihm. Und da ist ganz besonders auch sein Wort, wo er sich jedem von uns mehr und mehr offenbaren will, das, was verborgen ist, öffnen will. Ich finde das Leben mit Jesus faszinierend, weil es ein Kennenlernen Gottes bleibt über die Jahrzehnte bis zum Ende. Ihr wisst, wo Gott zu finden ist. Genau das möchte ich jetzt mit euch tun. Ich möchte mit euch gerne vor Gott treten. Wem es möglich ist, steht bitte auf, dass wir mit Gott reden und ihm begegnen. Habt die Freiheit zu beten. Ich mache den Abschluss.